Ja, schauen wir, dass wir die nächsten zwei Punkte, Herzrhythmusstörung und hypertensive Entgleisung, noch vor der größeren Pause unterbringen. Ja, ganz kurz vorweg, wieder eine Frage an Sie, für Sie. Welche Grundvoraussetzungen müssen für die Beurteilung von einem EKG bestehen? Sie dürfen wählen. Gut, wunderbar. Also, Eichzacke ist was ganz Entscheidendes am EKG. Sie müssen wissen, was da für eine Eichung besteht, wie groß die Ausschläge sind, wie das genormt ist. Das muss drauf sein, wenn Sie ein EKG beurteilen. 12 Ableitungen sind immer gefordert. Im Krankenhaus auf alle Fälle sind 12 Ableitungen gefordert. Sonst können Sie kein EKG beurteilen. Sie brauchen die Brustwandableitungen und Sie brauchen die Extremitätenableitungen. Das Dritte, was gefordert ist, das ist die Papiergeschwindigkeit. Üblicherweise wird mit 25 mm pro Sekunde geschrieben. Es gibt Praktiker, es gibt Krankenhäuser, die schreiben mit 50 mm pro Sekunde. Fragen Sie mich nicht, warum. Es ist nur irritierend für einen, der bei 25 mm eingeschaltet ist, wie ich. Ich komme mit 50 mm überhaupt nicht zurecht. Meistens wird mit 25 mm pro Sekunde geschrieben. Ganz wichtig in der Beurteilung der QS-Komplex, der BQ-Zeit, der QT-Zeit. Sie müssen wissen, diese drei Dinge. Das ist das Erste. Also Eichzacke, 12 Ableitungen und Papiergeschwindigkeit, das müssen Sie mal wissen. Das Nächste, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, es gibt bei den meisten EKG-Geräten eine automatische Befundung. Finden alle super. Ist der größte Schrott. Vergessen Sie es. Lernen Sie EKG zu lesen, dann brauchen Sie diese automatische Befundung nicht, die ist in der Regel falsch. Also von dem müssen Sie mal ausgehen. Also schauen Sie, dass Sie das EKG lesen lernen und verlassen Sie sich bitte nicht auf die automatische Befundung. Sie liegen meistens daneben. Okay? Gut, also Grundvoraussetzung habe ich schon gesagt. Papiergeschwindigkeit, Eichzacke und 12 Ableitungen, das ist das, was gegeben sein sollte. Das, was Sie für die Befundung brauchen, um hier entsprechend zu dem Ergebnis zu kommen, das Ihnen das EKG vorgibt und vorzeigt. Was ist in der EKG-Befundung immer wichtig? Die Frequenz ist wichtig, der Rhythmus ist wichtig. Ist es arrhythmisch oder ist es rhythmisch? Das sind ganz einfache Dinge. Der Lagetyp ist wichtig. Anhand der Extremitätenableitungen können Sie den feststellen. Dann gibt es verschiedene Abschnitte, die Sie beurteilen können. Die P-Welle, die PQ-Zeit, die QS-Komplexe, die Breite der QS-Komplexe. Ob eine Hypertrophie vorliegt, ob eine schenkelblockartige Deformierung vorliegt, ob ein inkompletter Rechtsschenkelblock vorliegt. Und natürlich die Endstrecken, sprich die ST-Strecke, die T-Welle, QT-Dauer. Das sind Dinge, die Sie vom Oberflächen-EKG beurteilen können und sehr gut in der Regel beurteilen können. Natürlich sollte auch eine entsprechende Qualität gegeben sein. Das heißt, Feststellung vom Rhythmus ist ja, wie gesagt, ganz einfach. Es gibt entweder rhythmisch oder arrhythmisch. Es gibt natürlich auch eine, wenn Sie auskultieren, eine relative Arrhythmie und eine absolute Arrhythmie. Relative Arrhythmie ist dann, wenn Sie Extraschläge dazwischen haben, dann haben Sie als Grundrhythmus einen Sinusrhythmus und vereinzelte Extraschläge. Das ist eine relative Arrhythmie. Was ist die absolute Arrhythmie? Ja? Vorhofflimmern. Absolute Arrhythmie ist gleich Vorhofflimmern. Auskultatorisch kann das so imponieren. Nachweisen tun Sie es dann mit dem EKG. Und dann gibt es noch die Einteilung der Herzfrequenz, ist der normalfrequent, tachykard oder bradykard. Das sind so die Grundvoraussetzungen einmal für die Beurteilung des EKGs. Und dann gibt es ein paar Dinge, die Sie sich auch merken sollten. Eine Sinustachykardie mit 130, 140 oder 150 gibt es in der Regel nicht. Das ist irgendwas anderes, das muss was anderes sein. Also wenn Ihnen jemand das verkaufen möchte, ein EKG mit 130 Frequenz oder 135 und der sagt, das ist eine Sinustachykardie und der Patient liegt im Bett, dann glauben Sie es nicht. Es gibt ein paar Klassiker. Das heißt, eine Kammerfrequenz um 150 ist mit höchster Wahrscheinlichkeit, ganz egal ob der Kammerkomplex breit ist oder schlank ist, ist mit höchster Wahrscheinlichkeit ein 2:1 blockiertes Vorhofflattern. In der Regel so lang, bis Sie das Gegenteil bewiesen haben. Schlanke Kammerkomplexe an der Frequenz zwischen 170 und 230 ist in der Regel eine Kreisbandtachykardie. Eine AV-nodale Reentry-Tachykardie oder eine V-Reentry-Tachykardie. Das sind so kleine Clues, wo man sich einmal orientieren kann. 270 bis 300, da wird der Patient kaum stehend kommen. Ist in der Regel ein 1:1 Vorflattern oder atriale Tachykardie. Das wird man ganz, ganz, ganz selten sehen. Aber die 150 und die 170 bis 230, das sieht man immer wieder. Gut, EKG-Beurteilung Tachyarrhythmie. Das Erste, was Sie schauen, ist es arrhythmisch oder nicht. Und das Nächste, was Sie schauen, wie breit sind die QRS-Komplexe. Wenn schlanke QRS-Komplexe sind und Sie haben eine absolute Arrhythmie und Sie sehen keine P-Wellen, dann ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit ein Vorhofflimmern. Sind es breite Kammerkomplexe, also QRS-Komplex größer 120 in Form einer Rechtschenkelblockmorphologie oder Linksschenkelblockmorphologie und es ist arrhythmisch, so ist es, wenn es eine absolute Arrhythmie ist, wieder in erster Linie Vorhofflimmern oder ein WPW-Syndrom mit Vorhofflimmern. Aber es bleibt immer nur Vorhofflimmern über. Absolute Arrhythmie ist Vorhofflimmern. Was machen Sie bei Vorhofflimmern? Sie können sich zu zwei Wegen entscheiden. In der Akutphase wahrscheinlich für die Frequenzkontrolle. In der längerfristigen Therapie unter Umständen zur Rhythmuskontrolle. Kommt darauf an, um was es bei den Patienten geht. Aber jetzt geht es einmal um die EKG-Diagnostik. Absolute Arrhythmie, ich werde dann nachher noch ein EKG zeigen, ist Vorhofflimmern. Akuttherapie beim WPW-Syndrom, was dürfen Sie nicht tun? Kontraindiziert ist Adenosin. Adenosin ist eine Substanz, die uns für 7 bis 10 Sekunden den AV-Knoten blockiert. Wenn Sie beim WPW-Syndrom für 7 bis 10 Minuten den AV-Knoten blockieren und Sie haben Pech, dann wird alle Aktivität des Vorhofflimmerns über das akzessorische Bündel auf die Herzkammer, auf den Ventrikel geleitet und der Patient hat nicht nur Vorhofflimmern, sondern hat dann Kammerflimmern. Beim WPW-Syndrom Calcium-Antagonisten verboten, Digitalis verboten und Beta-Blocker verboten. Können alle das Ähnliche machen wie das Adenosin. Therapie der Wahl ist das Aschmalin, das Gilurhythmal oder Sedacaron. Was dürfen Sie zur Frequenzkontrolle bei konventionellem Vorhofflimmern mit schlanken Kammerkomplexen verwenden? Erstlinientherapie ist eigentlich der Beta-Blocker. Dann kommt Calcium-Antagonist, Verapamil oder Diltiazem. Dann kommt Sedacaron, Propafenon und dann kommt irgendwann Digitalis. Es gibt sehr viele Häuser, die verwenden zur akuten Frequenzkontrolle nach wie vor Digitalis. Bringt in der Regel relativ wenig. Das Entscheidende ist bei der Frequenzkontrolle vor allem der Beta-Blocker bzw. der Calcium-Antagonist. Aber nicht die Kombination, entweder oder. Kontraindikation für einen Beta-Blocker ist, dekompensierter Patient muss man aufpassen, niedrig dosieren, aber absolute Kontraindikation ist eher das Asthma bronchiale, sonst gibt es eigentlich nicht viel. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung ist keine Kontraindikation für den Beta-Blocker, wird fälschlicherweise immer wiederum vermittelt. Gut, Rhythmuskontrolle, da kommen wir dann später noch. Ja, Tachyarrhythmie rhythmisch. Eine rhythmische Tachykardie mit QRS-Komplex von kleiner 120 Millisekunden. Kann natürlich eine Sinustachykardie sein, wenn der 110, 115 Frequenz hat. Kann ein Vorhofflattern sein, kann irgendeine Form der atrialen Tachykardie sein oder eine Reentry-Tachykardie. Schwieriger wird es, wenn der Kammerkomplex breit ist. Weil da kann es beides sein, entweder supraventrikulär, zum Beispiel bei einem vorbestehenden Linksschenkelblock, oder auch ventrikulär. Bei QRS-Komplexen, die schlank sind, dürfen Sie vieles tun. Vagales Manöver zum Beispiel, Karotisdruckversuch, pressen lassen, drücken lassen, was Kaltes trinken lassen, können Sie alles versuchen, um hier unter Umständen eine Rhythmusstörung auch zu demaskieren, indem Sie den AV-Knoten etwas mehr blockieren. Sie können in der Phase auch Adenosin verwenden, um hier den AV-Knoten kurzfristig zu blockieren und hier eine Rhythmusstörung zu demaskieren. Wirkungsdauer 7 bis 10 Sekunden, auch abhängig davon, wie viel Milligramm Sie verwenden. 3, 6, 12 oder 18 Milligramm. Und weiter natürlich dann Calcium-Antagonisten und Beta-Blocker. QRS-Komplex größer als 120 Millisekunden macht das Ganze etwas schwieriger, weil es sowohl eine supraventrikuläre als auch eine ventrikuläre Tachykardie sein kann. Und hier werden wir dann noch Kriterien sehen, die für eine ventrikuläre Tachykardie sprechen, die dann für Sie für die weitere Manöver auch von entscheidender Bedeutung sind. Gut, Das müsste eigentlich jetzt ganz klar zu beantworten sein. Okay. Schlanke Kammerkomplexe sind keine Voraussetzung für Vorhofflimmern. Es gibt Patienten mit einem Linksschenkelblock, das ist ein verbreiterter Kammerkomplex. Wenn der Vorhofflimmern kriegt, wird der Kammerkomplex genauso breit bleiben. Also keine Voraussetzung. Absolute Arrhythmie, haben wir gesagt, das ist Vorhofflimmern. Pulsdefizit ist ein Kriterium für Vorhofflimmern. Wie kommt das zustande? Wenn Sie den Puls palpieren, ist die Druckwelle bei Vorhofflimmern sehr unterschiedlich. Und es gibt, wenn das sehr rasch ist, das Vorhofflimmern, kann sich der Herzmuskel relativ wenig füllen. Und wenn das Auswurfvolumen sehr gering ist, dann werden Sie unter Umständen keine Druckwelle spüren. Das heißt, Sie haben mehr QRS-Komplexe, als Sie Puls zählen. Und damit kommt das Pulsdefizit zustande. Das ist ein klassisches Zeichen auch vom Vorhofflimmern. Breite Kammerkomplexe ist hinfällig und intermittierende P-Wellen. Wenn Sie intermittierende P-Wellen haben, dann haben Sie kein Vorhofflimmern. Dann muss irgendwas anderes da sein. Vorhofflimmern geht damit einher, dass Sie keine P-Wellen im EKG haben. Gut, da haben wir schon gesprochen. Ganz kurz zum Begriff Vorhofflimmern. Die heutige Einteilung von Vorhofflimmern gibt es eigentlich drei Formen. Das paroxysmale Vorhofflimmern ist dadurch gekennzeichnet, dass es auftritt, wann es will. Und dass es auch wiederum in Sinusrhythmus umspringt, wenn es will. Und das innerhalb von 48 Stunden bis maximal 7 Tagen, so ist die Definition des paroxysmalen Vorhofflimmerns. Persistierendes Vorhofflimmern ist etwas, ein Vorhofflimmern, das anhält, das nicht spontan konvertiert, aber mit dem Sie sich nicht als Betreuender zufrieden geben. Das heißt, Sie werden versuchen, den Patienten mit persistierenden Vorhofflimmern in irgendeiner Form in einen Sinusrhythmus zu bringen. Sei es medikamentös oder sei es elektrisch. Sprich mit einer Kardioversion. Ganz egal, aber persistierendes Vorhofflimmern ist Vorhofflimmern, was länger anhält, was nicht in einen normalen Rhythmus, Sinusrhythmus umspringt. Aber Sie haben vor, hier dem Patienten was Gutes zu tun oder auch nicht. Und Sie wollen den wieder in Sinusrhythmus bringen, egal ob medikamentös oder mit elektrisch mit Strom. Das andere ist das permanente Vorhofflimmern. Das ist das, wo es entweder nie gelungen ist, den Sinusrhythmus zu erzielen oder wo man sich damit abfindet. Der Patient ist beschwerdefrei, er ist alt, er hat keinen Leistungsknick, er ist nicht dekompensiert, die Ventrikelfunktion ist nicht eingeschränkt, antikoagulieren muss ihn sowieso, kann man durchaus mit dem Patienten vereinbaren, wir lassen das Vorhofflimmern Vorhofflimmern sein, es geht ihnen gut damit, wir belassen es und somit geht es in ein permanentes Vorhofflimmern von der Definition her über. Das sind die drei Formen, also paroxysmal, persistierend und permanent. Was ist wichtig beim Vorhofflimmern, wenn Sie mit dem konfrontiert werden beim Patienten? Wichtig ist einmal die Anamnese. Wie lange hat er das? Wie lange hat er das ist deshalb wichtig, ob ich ihn sofort kardiovertieren oder ganz egal medikamentös oder elektrisch darf oder nicht. Das ist was ganz was Entscheidendes. Und manche Patienten spüren das. Manche Patienten wissen, um 13 Uhr, bang, hat das angefangen. Und damit haben Sie einmal eine Zeitspanne. Ganz wichtig. Wichtig ist natürlich auch mögliche Auslöser zu hinterfragen. Viele Patienten suchen ganz verzweifelt Auslöser und werden keine finden. Manche haben welche. Ja, sprich, massive körperliche Belastung. Ihr habt, glaube ich, drei Rennradfahrer in der Ordination, die es immer wiederum schaffen, einfach nichts zu trinken, wenn sie im Sommer mit dem Rennradl fahren. Und jedes Mal, wenn da an der Kasse beim Biller steht, kriegen die Vorhofflimmern, weil sie einfach so exekiert sind. Sie wissen es, aber sie tun es halt nicht. Aber das sind so Auslöser. Oder Alkohol kann manchmal Auslöser sein, wenn der Vorabend irgendein Exzess läuft, dass am nächsten Tag die Patienten wissen, da kriege ich Vorhofflimmern. Infekte kann es manchmal sein. Wichtig in der Anamnese auch thromboembolische Vorerkrankungen, der unregelmäßige Puls, das Pulsdefizit haben wir schon gesprochen. Es gibt natürlich eine Menge von Risikofaktoren. Hauptrisikofaktor ist das Alter natürlich. Je älter die Bevölkerung wird, desto häufiger werden sie Vorhofflimmern finden. Natürlich auch die KAK, die Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabetiker, Adipositas, wenig körperliche Aktivität, chronische Renalinsuffizienz, das sind alles Risikofaktoren, wo Vorhofflimmern auftreten können. Im EKG haben wir schon gesagt, die absolute Arrhythmie. Labordiagnostisch brauchen Sie vor allem Schilddrüsenfunktion, das sollte Grundvoraussetzung sein, weil jegliche latente oder manifeste Hyperthyreose Vorhofflimmern induzieren kann. Ist natürlich auch ein bisschen auch schon aus der Anamnese herauszuhören, ob der Patient in zur Hyperthyreose neigt. Die latente Hyperthyreose werden Sie nicht finden, aber auch die haben bereits eine erhöhte Inzidenz von Vorhofflimmern. Nierenfunktion haben wir schon gesagt und Elektrolyte. Und wichtig auch natürlich die Echokardiographie in dem Fall. Zur Beurteilung der strukturellen Herzerkrankung, hat er einen Herzklappenfehler, hat er eine Herzinsuffizienz, ist da irgendwann einmal ein myokardiales Ereignis gewesen. Wie ist die Vorhofgröße? Auch das ist was Entscheidendes, vor allem für die Planung, ob man den wirklich kardiovertieren möchte, medikamentös oder elektrisch oder nicht. Zeitfenster bis zur Kardioversion, wenn es länger als 48 Stunden ist, dann sollte der Patient antikoaguliert werden, zumindest für 3 Wochen, um ihn dann zu kardiovertieren, egal ob medikamentös oder elektrisch. Auch eine Sache, die ganz wichtig ist, gleich, oftmals wird Sedaconron verwendet zur Frequenzkontrolle. Sedaconron ist an und für sich ein medikamentöser Versuch der Konversion, der Kardioversion. Also, wenn, dann sollte der Patient wirklich antikoaguliert sein, bereits seit 3 Wochen, wenn Sie mit Sedaconron beginnen. Oftmals macht es Sinn, den Patienten zu therapieren mit Sedaconron vor einer elektrischen Kardioversion, weil die Erfolgsrate deutlich größer ist. Aber primär ist es auch ein Versuch der medikamentösen Konversion und sollte bedacht werden, wenn der Patient nicht antikoaguliert ist. Bitte.
2 Fragen. Und zwar, wenn der Patient antikoaguliert ist, wegen was auch immer, schon längst, kann ich mir dann den Thrombenausschluss sparen?
Ja, ja. Na, wenn der im therapeutischen Bereich antikoaguliert ist, das müssen Sie sich genau anschauen, wenn er mit Marco-Marder-Syndrom behandelt ist, ob er entsprechend behandelt ist. Wenn er eines der DOACs hat oder der NOACs gehabt hat, sprich das Xarelto, das Eliquis oder das Lixiana oder das Pradaxa, dann gibt es eh keinen Test und den können Sie jederzeit kardivertieren.
Und dann gibt es eben die, die sagen, sie spüren es jedes Mal, wenn sie es haben. Spüren sie es dann wirklich jedes Mal? Also kann ich mich darauf verlassen, dass wenn sie sagt, seit 18 Stunden, dass
das
wirklich 18 Stunden sind?
Wenn der Patient sagt, er kennt das und spürt das und weiß, wann der Beginn des Vorhofflimmerns ist, dann, und das ist ein vernünftiger Patient, kann man sich an und für sich schon darauf verlassen. Ja. Es gibt Vorhofflimmer-Episoden, es werden nicht alle Vorhofflimmer-Episoden gespürt. Der Patient erzählt oft, er hat gelegentlich ein Vorhofflimmern, wenn man den über einen Event-Recorder oder Loop-Recorder oder mit einem Langzeit-EKG kontrolliert, dann hat er wesentlich öfter Vorhofflimmern als der vermeintlich verspürt. Ja, das gibt es durchaus. Aber die Patienten, die wirklich so sagen können, da hat das angefangen, denen kann man das durchaus glauben, ja. Und wenn Sie nicht sicher sind oder sagen, ja, vielleicht ist da ein paar Stunden mehr oder weniger, ist immer noch die Möglichkeit des transösophagealen Echos, also des Schluckechos, um zu schauen, ob im Tromben, im Vorhof bzw. vor allem im linken Herzohr Tromben sind, die dann die Kontraindikation wären für die sofortige Kardioversion. Da muss man wiederum zumindest 3 Wochen antikoagulieren im therapeutischen Bereich. Dann wird nochmals natürlich ein transösophageales Echo gemacht, ob sich wirklich auch aufgelöst hat. Und unter Umständen muss man länger antikoagulieren dann kann man kardiovertieren. Ja. Gut, hier ein typisches Bild von einer absoluten Arrhythmie. Wenn wir uns hier die Ableitung V3 ansehen, sehen Sie, dass die QRS-Komplexe immer unterschiedlich auseinander sind, unterschiedliche zeitliche Abstände aufweisen. Also das ist ein klassisches Bild von einem Vorhofflimmern. Auch hier herunten ein grobschlägiges Vorhofflimmern, auch das gibt es. Diese groben Ausschläge hier in der Ableitung 2 und 3. Da, hier haben Sie auch klassischerweise ein Vorhofflimmern und der Patient ist beim EKG-Schreiben dann spontan in einen Sinusrhythmus konvertiert. Das war ganz lustig in dem EKG, weil beim Schreiben der Extremitätenableitungen hat er noch Vorhofflimmern gehabt und in der Brustwandableitung dann schon Sinusrhythmus. Also auch das gibt es, aber auch hier die absolute Arrhythmie, die an und für sich beweisend ist für Vorhofflimmern. Zweite Rhythmusstörung, Vorhofflattern, habe ich Ihnen schon gesagt, 150 Herzfrequenz, also 140 bis 160, so in der Dimension ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein 2:1 blockiertes Vorhofflattern. Sie haben klassischerweise dieses Sägezahnmuster im EKG und hier können Sie auch Valsalva-Manöver oder auch Adenosin anwenden, um unter Umständen zur Diagnose zu kommen, indem Sie den AV-Knoten kurzzeitig blockieren, die QRS-Komplexe dann natürlich fehlen, weil die AV-Überleitung fehlt und hier die Rhythmusstörung oder die Flatterwellen oder die atrialen Wellen deutlicher zum Vorschein kommen. Sollte man natürlich auch in geübter Hand sein, wäre gut. Aber Sie haben hier so ein typisches Vorhofflattern. Hier dieses Sägezahnmuster in der Ableitung 2, sehen Sie das eigentlich? Das ist ein 2:1 blockiertes Vorhofflattern. Hier eine P-Welle und hier auch eine P-Welle aus dem Vorhof und dann der QRS-Komplex. Also das ist so ein klassisches Vorhofflattern. Das ist ja eine rhythmische Tachykardie. Ja? Gelegentlich passiert es, dass die Überleitung unregelmäßig ist, dass manchmal 2 zu 1, manchmal 3 zu 1 Überleitung ist, aber klassischerweise ist eine 2 zu 1 Überleitung und eine rhythmische Tachykardie. Gut, Herzfrequenzkontrolle. Wie gesagt, zur Herzfrequenzkontrolle beim Vorhofflimmern, aber auch beim Vorhofflattern, ist sicherlich das Medikament der Wahl der Beta-Blocker. Das ist keine Frage. Auch dann, wenn ein schlechter Herzmuskel vorhanden ist, sollte, wenn es geht, Beta-Blocker verwendet werden, um hier die Herzfrequenz gut zu kontrollieren. Bei Kontraindikation für den Beta-Blocker ist die Möglichkeit, mit Diltiazem, also Dilzem oder Verapamil, das Isoptin, zu arbeiten, das auch in der Frequenzkontrolle sehr gut ist. Die Kombination von Beta-Blocker und Diltiazem oder Verapamil ist ein No-Go. Okay? Also entweder oder. Sie müssen sich für etwas entscheiden. Klassischerweise der Beta-Blocker die Therapie der Wahl. Sollte das nicht ausreichen, um die Herzfrequenz entsprechend zu reduzieren, dann besteht die Möglichkeit, noch Digitalis zu verwenden, beziehungsweise kann man auch Sedacaron zur Frequenzkontrolle verwenden. Wichtig natürlich auch in der Wahl ist die Einschätzung der Linksventrikelfunktion. Je schlechter die Linksventrikelfunktion, desto vorsichtiger muss man mit der Einleitung der Beta-Blocker-Therapie natürlich sein. Nichtsdestotrotz wird man schauen, dass man einen Beta-Blocker an Bord bringt, um den Patienten in der Frequenz gut zu kontrollieren. Also die Echokardiographie auch hier ganz was Wichtiges und Entscheidendes in der Therapieentscheidung. EF von unter 40 oder schlechte Linksventrikelfunktion, hier sollte man vor allem Calcium-Antagonisten vermeiden. Also Verapamil und Diltiazem sollte vermieden werden, weil es auch negativ inotrop ist. Gut, die nächste Frage für Sie. Das ist so ein Klassiker, wenn man den Arztbrief liest und dann die falsche Diktion verwendet wird, dann weiß man genau, dass der keine Ahnung hat von dem, was er gesprochen hat oder diktiert hat. Deshalb ist wichtig für Sie, dass Sie wissen, wovon Sie sprechen. Okay. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Also welche Rhythmusstörung wird kardiovertiert? Was ist der Unterschied zwischen Kardioversion und Defibrillation? Kardioversion wird zeitlich getriggert abgegeben, sprich der Schock wird genau am QS-Komplex gesetzt. Defibrillation ist ein Elektroschock irgendwann, irgendwohin. Bei Vorhofflimmern habe ich klare QS-Komplexe, die tut mir das Gerät triggern. Und ich kann die zeitliche Abgabe des elektrischen Impuls, sprich des Schocks, genau setzen. Sprich, Vorhofflimmern wird kardiovertiert. Kammerflimmern ist Chaos. Habe ich auch keine QS-Komplexe. Fange mit dem Kardiovertieren nicht viel an. Das wird defibrilliert. Eine ventrikuläre Tachykardie habe ich klare Kammerkomplexe, die in der Regel rhythmisch sind oder eigentlich immer rhythmisch sind. Und kann ich somit eine EKG-Triggerung anbringen und wird kardiovertiert und nicht defibrilliert. Vorhofflattern habe ich klare QS-Komplexe, meist eine 2-2-1-Überleitung, wird kardiovertiert und nicht defibrilliert. Und die torsate Point-Tachykardie oder die Spitzenumkehr-Tachykardie ist eigentlich ebenso Chaos und wird nicht kardiovertiert, sondern defibrilliert. Okay? Wichtig ist, Unterscheidung Kardioversion, Defibrillation, habe ich QS-Komplexe, die ich dem Gerät anbieten kann, das es triggert, um hier den elektrischen Schock zu setzen. Sie haben hier einen Patienten mit einem großen transmuralen Myokardinfarkt, einem STEMI, Sie haben klassische ST-Streckenhebungen in 2-3 AVF, aber auch hier in V5, V6, also ein infraroposterolateraler Myokardinfarkt, wie das so schön heißt. Er ist damals thrombolisiert und hat maximale CK-Auslenkung gehabt. Und das ist das, was dann passiert ist. Das ist eine typische torsate Point-Tachykardie, eine Spitzenumkehr-Tachykardie. So spindelförmig schwillt das auf und ab. Ja. Manche sagen auch einfach Kammerflimmern dazu, auch das kann so anfangen. Ja. Aber das ist eine typische Spitzenumkehr-Tachykardie. Und hier kann das Gerät keine QS-Komplexe triggern. Das muss man defibrillieren. Nur dazu ist der Patient natürlich in einer Situation, wo es dem nicht gut geht, der ist bewusstlos. Also da ist nicht Zeit, um hier eine Triggerung einzustellen. Hier nochmals der Unterschied. hier eine Rhythmusstörung, das ist eine atriale Tachykardie. Hier sehen Sie die Marker, die Sie bei jedem Defibrillator einstellen. Die Synchronisation stellen Sie ein. Sobald diese Marker auf dem EKG-Bildschirm auftauchen, wissen Sie, dass das synchronisiert ist. Und dann wird der Elektroschock genau in den QRS-Komplex gesetzt. Warum ist es wichtig, die Synchronisation? Weil wenn Sie den QRS-Komplex in die T-Welle setzen, dann haben Sie ein sogenanntes R-auf-T-Phänomen und Sie induzieren eigentlich bei den Patienten, der unter Umständen Vorhofflimmern hat, dann Kammerflimmern. Und das wollten Sie eigentlich nicht. Also wichtig ist die Triggerung. Das, was Sie auch wissen müssen, ist, wenn der erste Elektroschock nicht funktioniert und Sie den Patienten nicht in den Sinusrhythmus bringen, dann ist es so üblicherweise, dass die Defibrillatoren die Triggerung, die Synchronisation ausschalten. Das heißt, Sie müssen die Synchronisation wiederum aktiv einschalten und wenn sie eingeschaltet ist, dann sehen Sie wiederum diese Marker. Die sind ganz, ganz wichtig. Da unten ein Patient mit einem implantierten ICD, mit einem Defibrillator. Sie sehen hier, er hat seine Rhythmusstörung, Kammerflimmern und es wird hier irgendwo geschockt. Da ist keine Triggerung möglich, auch keine Triggerung notwendig. Hier ist nur der rasche Schock von entscheidender Bedeutung.
Kurze Frage, wenn man sagt, der Point mit Magnesium war nachher.
Naja, weil der Patient in dem Fall bewusstlos ist. Sie können die nächste Tachykardie vermeiden, vorbeugend Magnesium geben. Manchmal kriegen die Patienten es auch aus der Bradykardie heraus, dann ist eine Schrittmacherimplantation, eine Passagiere sehr, sehr hilfreich. Aber vorbeugend ja, aber in dieser Situation ist er bewusstlos und braucht wieder eine Hämodynamik. Defibrilliert oder kardiovertiert wird heute durchwegs nur mehr monophasisch, weil die Effektivität größer ist. Das heißt, der Stromstoß wird innerhalb von Millisekunden von der einen Richtung in die andere Richtung umgedreht und damit ist die Effektivität wesentlich größer. Gut, Indikationen, das haben wir ganz kurz besprochen. Orale Antikoagulation noch notwendig. Hier noch ein Beispiel, Patient kommt mit der Rettung mit dem akuten Infarkt auf die Intensivstation und beim Einfahren in die Intensivstation passiert das. Man braucht Glück im Leben, ist natürlich gut, dass das beim Einfahren in die Intensivstation passiert ist und auch hier wird der Patient defibrilliert in dem Fall natürlich. Das ist EKG nach Defibrillation, ST-Hebungen in 2-3 AVF, korrespondierende oder die ST-Senkungen im Bereich der Vorderwand ist ein großer Hinterwandinfarkt auch gewesen. Gut, kurz zur Durchführung von elektrischer Kardioversion, weil das auch immer so ein Thema ist, was mache ich mit dem Patienten, wie geht das? Entscheidend ist, der Patient einen IV-Zugang hat. Ich muss ihm mal was spritzen, damit er wegschläft und wegdämmert. In der Regel wird hier entweder Benzodiazepin verwendet oder Propofol, das ist die Privan verwendet, um den Patienten für 5 bis 10 Minuten einfach in schlafenden Träume zu versetzen. Funktioniert problemlos, der Patient weiß in der Regel nichts von dem Ganzen, hat eine retrograde Amnesie für die Zeit und spürt auch nichts. Sauerstoffgabe ist wichtig, EKG haben wir schon gesagt, die Triggerung ist wichtig und das Monitoring ist wichtig. Synchronisation bei der Kardioversion habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, ganz was Wichtiges, immer schauen, ob synchronisiert ist. Das, was Sie jetzt noch wählen müssen, ist natürlich die Energie, die Joule. Sie müssen die Intensität wählen. Haben Sie eine ventrikuläre Tachykardie? Haben Sie ein Vorhofflattern? Haben Sie eine atriale Tachykardie? So reicht in der Regel eine geringe Energierate. Wenig Joule, 75, 100 Joule. Haben Sie Vorhofflimmern? So werden Sie meistens mit 150 anfangen. 150, 175, dann auf 200 gehen. Bei Vorhofflimmern für die elektrische Kardioversion dreimal versucht man es, wenn es dann nicht funktioniert, dann hört man auf. Entweder geht man anders heran, dass der Patient anders vorbehandelt wird, oder man lässt es. Gut, wichtig ist, erreichen nur 10-30% der Stromstärke des Herz. Sie erreicht es voll, wenn Sie gleichzeitig den Patienten berühren. Also immer auch darauf schauen, bevor der Schock abgegeben wird, dass niemand das Bett berührt oder den Patienten berührt. Passiert immer wieder, es passiert gelegentlich. Mir ist einmal passiert bei einer Patientin mit Kammerflimmern, wo man, die hat eine große Brust gehabt, die Schwester hat die Brust losgelassen, mir ist die Brust auf die Hand geflogen, in dem Fall habe ich geschockt. Es tut weh. Aber es passiert, ja, aber man muss verdammt aufpassen. Ja. Kann leicht passieren. Also biphasische Schockabgabe sind die neuen Defibrillatoren eigentlich alle. Und hat der Patient einen Schrittmacher oder einen ICD und er braucht eine Kardioversion, ist das auch möglich. Es sollte nur ein gewisser Abstand zum ICD oder zum Schrittmacher eingehalten werden, um das Aggregat nicht zu zerstören. Mit dem ICD kann man auch intern kardiovertieren. mit den Programmiergeräten kann man das auch intern machen, indem man den ICD einfach intern auslöst. Das geht ganz elegant und braucht man nicht von extern machen und somit kann man das Gerät schützen. Gut. So, ein paar Clues zur Tachyarrhythmien. Es gibt gewisse Dinge, die Ihnen die Wahrscheinlichkeit für eine ventrikuläre Tachykardie sehr hoch machen. Und wenn Sie das im Vorfeld wissen, dann tun Sie sich auch in der Diagnostik leichter, nämlich in der Beurteilung vom EKG. Sie haben eine Breitkomplex-Tachykardie mit 130, 150, 170 oder sonst irgendwas. Und wichtig ist die Anamnese. Haben Sie einen Patienten mit einer bekannten KAK oder einer Kardiomyopathie und der hat eine Breitkomplex-Tachykardie, die rhythmisch ist, nicht arrhythmisch, die rhythmisch ist, so ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine ventrikuläre Tachykardie, bis Sie das Gegenteil bewiesen haben. Je breiter die Kammerkomplexe sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass eine ventrikuläre Tachykardie vorliegt. Das sind so ein bisschen Wegweiser, wo Sie dann suchen müssen und Beweise finden müssen. AV-Dissoziation, auch etwas, dass Sie einfach irgendwann in dieser rhythmischen Tachykardie P-Wellen finden. Das heißt, der Vorhof schlägt einfach vor sich hin und die rhythmische Tachykardie läuft. Auch das ist beweisend für ventrikuläre Tachykardie. Fusionsschläge, wenn plötzlich ein Kammerkomplex ein bisschen anders ausschaut, meistens schmäler. Das heißt, da kommt eine Information von oben, vom Sinusknoten durch nach unten und das trifft zeitgleich zusammen und der QS-Komplex schaut ein bisschen anders aus. Oder sogenannte Capture Beats, wenn wirklich ein Schlag vom Sinusknoten in seiner normalen Form nach unten durchkommt. Das sind so Kriterien, die Sie sich anschauen sollten und die sind beweisend eigentlich für eine ventrikuläre Tachykardie oder hohe Wahrscheinlichkeit für eine ventrikuläre Tachykardie. Gibt aber andere Dinge noch, die beweisend sind für ventrikuläre Tachykardie. Wenn Sie einen QS-Komplex in V6 haben und eine Breitkomplex-Tachykardie, so ist das mehr oder weniger beweisend für eine ventrikuläre Tachykardie. Das sind alles Hilfestellungen, die es einfach erleichtern in der Diagnostik. Das ist was ganz Entscheidendes. Oder QS-Komplexe von V1 bis V6 durchgehend sind mehr oder weniger beweisend für eine Breitkomplex-Tachykardie, für eine ventrikuläre Tachykardie. Breite Kammerkomplexe, positiv von V1 bis V6, sind oft beweisend für eine ventrikuläre Tachykardie. Aber die besten Zeichen sind diese negative Konkordanz, wie es auch heißt, QS-Komplexe V1 bis V6 oder einfach in V6 ein QS-Komplex bei einer rhythmischen Breitkomplex-Tachykardie ist mehr oder weniger beweisend für eine ventrikuläre Tachykardie. Also es gibt ein paar Dinge, die einem durchaus weiterhelfen in der Diagnostik. Sie sehen hier einen Patienten mit einer Breitkomplex-Tachykardie, hier dieser QS-Komplex in der Ableitung V6. Sie sehen hier eine P-Welle, die sogenannte AV-Dissoziation. Das heißt, Sie haben bereits dort zwei Kriterien bei einer Breitkomplex-Tachykardie, die mehr oder weniger beweisend sind für die ventrikuläre Tachykardie. Diese P-Wellen muss man manchmal suchen, ist manchmal mühsam, aber man findet immer wieder rum. Solange der Patient hier bei Bewusstsein ist, solange Sie mit dem Patienten reden, solange der Patient einen Blutdruck hat, können Sie sich das EKG ja in Ruhe anschauen. Wenn der hämodynamisch stabil ist, spricht er nichts dagegen, dass Sie das in Ruhe anschauen. Ist der hämodynamisch instabil, haben Sie natürlich nicht die Zeit, das in Ruhe anzuschauen. Dann ist es wichtig, dass Sie das dokumentieren, dass Sie ein 12-Ableitungs-EKG dokumentieren und dann ist es wichtig, dass Sie handeln, wenn der hämodynamisch instabil ist. Sprich, wenn der bewusstlos wird, wenn die Sättigung auf unter 80% fällt oder dekompensiert ist. Dann müssen Sie den kardiovertieren. Aber solange der Patient nicht schwer symptomatisch ist, Sie sich mit dem unterhalten können, haben Sie auch ruhig Zeit, das EKG sich anzuschauen. Aber wichtig in beiden Fällen ist die Dokumentation. Das ist ganz, ganz entscheidend fürs weitere Prozedere. Also immer ein 12-Ableitungs-EKG anstreben. Da ist nochmals dasselbe. Diese P-Welle, die Sie hier sehen, die AV-Dissoziation und der QS-Komplex in V6, das beweisend ist. Gut, da ist eine andere Breitkomplex-Tachykardie und Sie werden hier keine Kriterien finden, die für eine ventrikuläre Tachykardie sprechen. Sie haben hier einen ganz normalen Linksschenkelblock, einen ganz ordinären Linksschenkelblock bei dieser Tachykardie. Also das kann eigentlich nichts Ventrikuläres sein, das muss irgendwas Superventrikuläres sein und in dem Fall war es eine WPW-Tachykardie. Also die Kriterien, die ich Ihnen jetzt genannt habe, sollten Sie sich merken, hilft Ihnen in der raschen Diagnostik und hilft Ihnen ein bisschen im Wegweiser, wie Ihre Arbeitshypothese ist. Weil oftmals arbeiten wir mit Arbeitshypothesen, die wir halt dann einfach beweisen müssen oder nicht beweisen können. Das war der Patient mit dem WPW-Syndrom. Sie sehen hier diese klassische Delta-Welle, die verkürzte PQ-Zeit bei diesem Patienten, den wir vorher gesehen haben. Und das sollten Sie sich auch einprägen. Das ist eine Blickdiagnose. Das muss eine Blickdiagnose werden bei Ihnen, wenn Sie sowas sehen. Was ist auffällig? Was ist der Grundrhythmus? Ist es Sinusrhythmus oder ist kein Sinusrhythmus? Kein Sinusrhythmus, gut. Was ist, wenn es kein Sinusrhythmus ist? Was haben Sie da? Sie haben unterschiedliche Abstände zwischen den QRS-Komplexen. Eine absolute Arrhythmie. Was ist eine absolute Arrhythmie? Vorhofflimmern, es ist ganz einfach. Das ist eine klassische absolute Arrhythmie, also das ist Vorhofflimmern. Punkt 1. Punkt 2, wie schauen die Kammerkomplexe aus? Schauen die aus, breit aus, okay? Punkt 2. Punkt 3, wie schauen sie aus? Sind sie alle gleich breit oder unterschiedlich? Okay, wir haben drei Dinge. Vorhofflimmern mit einer absoluten Arrhythmie. Wir haben breite Kammerkomplexe, die unterschiedlich breit sind. Es gibt eine einzige Rhythmusstörung, die das macht. Und das ist ein WPW-Syndrom mit Vorhofflimmern. Das heißt FBI, Fast, Broad and Irregular. Das ist eine Blickdiagnose. Es gibt nichts anderes. Und das kann auch nichts anderes sein. Also absolute Arrhythmie, breite Kammerkomplexe, unterschiedliche QRS-Morphologien. Therapie der Wahl ist Aschmalin in dem Fall. Gilorhythmal. So schaut es aus nach einer Ampulle Gilorhythmal. Es ist dann zu einem Vorhofflattern gekommen. Hier schaut es wieder natürlich ganz regelmäßig aus, weil Vorhofflattern ist ja eine rhythmische Tachykardie an und für sich mit einer 2:1 Überleitung. Hat dann Vorhofflimmern entwickelt durch das Aschmalin. Allerdings ist das akzessorische Bündel blockiert, deshalb jetzt schlanke Kammerkomplexe. Und ist dann elektrisch kardiovertiert worden. Sie sehen hier den Sinusrhythmus und hier klassische Delta-Wellen, wie es beim WPW-Syndrom üblich ist, und die deutlich verkürzte PQ-Zeit. Wie kommt die Delta-Welle zustande? Beim WPW-Syndrom ganz einfach. Sie haben den Sinusknoten, der leitet normalerweise über den AV-Knoten und aktiviert den Ventrikel. Wenn Sie ein akzessorisches Bündel haben, über das schlecht leitend ist und wenig Information nach unten kommt, haben Sie eine sehr kleine Delta-Welle. Wenn Sie ein akzessorisches Bündel haben, das sehr gut leitungsfähig ist und viel Myokard entwickelt, haben Sie eine große Deltawelle. Und wenn alles über das akzessorische Bündel kommt, so schaut das ganz, ganz grauslich aus an und für sich. Das passiert, wenn Sie Adenosin zum Beispiel geben oder Verapamil geben oder einen Beta-Blocker geben. Okay? Also in dieser Phase in erster Linie Aschmalin oder Sedacaron, wenn es notwendig ist. Aber das, was Sie vorher gesehen haben, das sollte eine Blickdiagnose sein. Gut, so, schauen wir. Ganz kurz zu den Bradyarrhythmien, die anderen für sich meist weniger stressen als Tachyarrhythmien. Bradyarrhythmien sind meistens, die sind beschäftigt, AV-Blockierungen, gelegentlich auch Sick-Sinus-Syndrom. Ganz egal, ob Sie Blockierungen im AV-Knoten haben oder im Sinusknoten, die Bezeichnung ist immer die gleiche. Mit dem Unterschied, dass Sie einen SA-Block ersten Grades im Oberflächen-EKG nicht sehen, weil da ist nur im Sinusknoten eine Leitungsverzögerung und die Aktivität des Sinusknotens sehen Sie ja nicht, weil die P-Welle ist ja nichts anderes als Ausdruck der Vorhofkontraktion und da hat der Sinusknoten ja schon so lange seinen Impuls abgegeben. Und es gibt dann andere AV-sinoatriale Blockierungen. Klassischerweise SA-Block dritten Grades, da haben Sie keine P-Wellen, es kommt irgendein Ersatzrhythmus zu tragen und der Patient ist bradykard und hat schlanke Kammerkomplexe üblicherweise. Eine Tachykardie, die Sie vielleicht einmal der sie begegnen werden. Das ist das Bradydachy-Syndrom, ist auch eine Form des Sig-Sinus-Syndroms, wo sie immer wieder einen Wechsel zwischen einem Sinusrhythmus haben, zwischen Vorhofflimmern haben, manchmal Bradykardiephasen haben. Da können alle möglichen Spielformen zustande kommen. Das Problem ist, dass bei diesen Patienten oftmals aus der Tachykardie heraus, wenn die wieder in den Sinusrhythmus umspringen, Pausen auftreten. Und diese Pausen können zu Präsynkopen oder Synkopen führen. Muss natürlich dokumentiert sein in einem EKG, um hier alles Weitere zu veranlassen. AV-Blockierungen selber, was bedeutet AV-Block dritten Grades? Schauen wir mal, wie weit es geht. AV-Block 3 heißt ja, dass die Verbindung zwischen Vorhof und Kammer komplett unterbunden ist. Gut, AV-Dissoziation ist absolut richtig. Was heißt AV-Dissoziation? Wir haben den Vorhof, der gibt der Sinusknoten seinen Impuls ab, der schlägt vor sich hin. Und Sie haben den Ventrikel, irgendein Kammerersatzzentrum, das auch vor sich hinschlägt. Die zwei haben nichts miteinander zu tun. Sie können keine Beziehung zwischen der P-Welle und dem QRS-Komplex herstellen. Sie sind völlig unabhängig voneinander. Weder eine 1-zu-1-Beziehung, noch eine 2-zu-1, noch eine 3-zu-1-Beziehung. Vorhof schlagt vor sich hin und die Kammer mit einem Ersatzrhythmus schlägt vor sich hin. Das ist die sogenannte AV-Dissoziation. Das heißt, die P-Welle hat mit dem QRS-Komplex nichts zu tun. Weniger P-Wellen als Kammerkomplexe ist nicht der Fall beim AV-Block dritten Grades. Wir haben in der Regel mehr P-Wellen als Kammerkomplexe, weil der Vorhof vom Sinusknoten ja angetrieben wird in seiner normalen Funktion und Sie haben halt die normale Herzfrequenz mit 60 bis 80 und dann Kammerersatzrhythmus von 35, 40, 45. Verbreiterte Kammerkomplexe müssen nicht vorhanden sein, arrhythmische Kammerkomplexe auch nicht, weil das Ersatzrhythmus in der Regel eins ist, das einsetzt und einen rhythmischen Impuls abgibt. Also die beiden, ja, also die beiden AV-Dissoziationen und mehr P-Wellen als Kammerkomplexe sind typisch. Gut, ganz kurz nur hier ein EKG mit einer sehr, sehr langen Überleitungszeit. Da ist die T-Welle, da ist die P-Welle, da ist der QRS-Komplex. Aber das, was man hier sieht, ist ein klares Verhältnis, dass jeder P-Welle ein QRS-Komplex folgt. Wir haben eine 1-zu-1-Beziehung und hier einen sehr, sehr langen AV-Block ersten Grades. Mehr ist es an und für sich nicht. Gut, dann zeige ich Ihnen noch einen AV-Block dritten Grades. Wir haben hier eine komplette Blockierung vom AV-Knoten, habe ich schon gesagt. Es kommt von oben, von den Vorhöfen, keine Information nach unten. Wir haben mehr P-Wellen als QRS-Komplexe und eine AV-Dissoziation. Das ist eigentlich die Definition. Was ist die Therapie? Therapie ist nur dann indiziert, jetzt medikamentöse Therapie, ist nur dann indiziert, wenn es dem Patienten schlecht geht. Also lassen Sie sich nicht vom EKG leiten, wenn es dem Patienten gut geht. Solange es dem Patienten gut geht, ist ganz wurscht, was Sie in dem EKG da herauslesen. Sie haben Zeit. Not am Mann ist dann oder Not an der Frau ist dann, wenn es dem Patienten schlecht geht, weil dann müssen Sie handeln. Also lassen Sie sich vom EKG nicht verunsichern und nicht irgendwo hineintreiten oder hineintheatern. Solange es dem Patienten gut geht, haben Sie Zeit. Also medikamentöse Therapie beim AV-Block dritten Grades ist nur dann notwendig, wenn es dem Patienten schlecht geht. Sprich, Versuch mit Atropin wird meistens nicht viel bringen. Versuch mit Adrenalin ganz, ganz vorsichtig IV. Ja, das kann was bringen, dass die Hämodynamik wieder in Schuss kommt ein bisschen. Letztendlich wird der Schrittmacher, wenn es nicht irgendeine Intoxikation ist oder Überdosierung mit Beta-Blocker ist, resultieren. Hier typisch der AV-Block dritten Grades. Sie sehen hier eine P-Welle. Warte, wo ist es deutlicher? Da. Sie sehen hier eine P-Welle, Sie sehen hier eine P-Welle. Da folgt der Kammerkomplex. Da ist die nächste P-Welle, da ist eine P-Welle und da erfolgt der Kammerkomplex. Also Sie haben hier überhaupt keine Beziehung zwischen P-Welle und Kammerkomplex, weil die Überleitungszeiten ja immer ganz unterschiedlich sind. Das heißt, der Vorhof schlägt hier freundlich vor sich hin und das Ersatzrhythmus ist eingesprungen und Sie haben hier einen Kammerkomplex. In dem Fall ein Linksschenkelblock, der schon vorbestehend gewesen sein wird. Da nochmal im Rhythmusstreifen P-Welle, 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 irgendwo der Kammerkomplex immer drinnen, aber keine Beziehung zwischen P-Welle und Kammerkomplex. Das ist der Patient dann nach Schrittmacherimplantation. Sie sehen hier die Spikes vom Schrittmacher. Sie sehen hier die P-Wellen. Jeder P-Welle folgt ein entsprechender Kammerkomplex, sprich der Schrittmacher triggert die P-Welle, nimmt die P-Welle wahr, gibt seinen Impuls ab und aktiviert die Kammer. Also somit haben Sie hier einen DDD-Schrittmacher, einen Zweikammer-Schrittmacher vorliegen.